Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Heute mit einem kleinen Sonderformat. Wir zeichnen nämlich live auf im Rahmen der OKR Open Online Konferenz. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich habe 2018 Hello Agile gegründet und mit Trainings, Beratung, Begleitung und einem Event wie dem OKR Open befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt, und daher möchte ich es mir und euch aus möglichst vielen Perspektiven erschließen. Und heute etwas interaktiver sonst, denn alle, die live mit dabei sind, können am Ende Fragen stellen an meinen heutigen Gast, nämlich Karin Lausch. Sie ist Leadership-Expertin und Executive Coach und setzt sich mit ihrer Reichweite auf den sozialen Medien für New Work, New Leadership und mehr Menschlichkeit im Arbeitsleben ein. Und sie ist auch Lego Serious Play Facilitator, was mich als Autor eines Buches über Lego Serious Play natürlich besonders freut. Apropos Buch, deswegen sitzen wir auch hier. Karin hat nämlich vor kurzem ein Buch rausgebracht. Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Und genau darum geht's heute. Herzlich willkommen, liebe Karin.
Hi, vielen Dank.
Super schön, dass du da bist. Ich habe schon mal das Buch in die Kamera gezeigt. Ich zeige sowohl in die Zoom-Kamera, wo alle aus dem OKR Open mich sehen können, als auch in die Kamera da vorne, denn da nehmen wir das nochmal in einer besseren Qualität auf und das wird natürlich auch später dann auf YouTube erscheinen. Erste Frage, wie kommst du eigentlich vom Thema New Leadership und Executive Coaching zum Thema Vertrauen und auch noch dazu, tatsächlich ein Buch über Vertrauen zu schreiben? Das Thema muss dir ja ganz schön am Herzen liegen.
Oh, das ist eine schöne Frage zum Einstieg. Da muss ich erstmal ausholen. Also, wie komme ich vom Executive Coaching und von New Leadership eigentlich zu Vertrauen? Ich finde, das liegt ziemlich nah, denn wenn es um Führung geht, dann ist Vertrauen die Grundlage dafür, echte Beziehungen aufzubauen. Und aus meiner Sicht ist zukunftsfähige Führung genau das, echte Beziehungen aufzubauen. So, und ich glaube, dass wir das erst so richtig rausfinden gerade, dass das der Kern ist von Führung und dass Beziehungen bei der Arbeit genauso wichtig sind wie im Privaten. Ich glaube, dass wir das lange zurückgehalten haben, so wenn wir gucken, aus welch tayloristischen Zeiten wir doch so kommen. Und ja, Vertrauen ist mir auch total wichtig. Ich habe auch ein persönliches Thema mit Vertrauen, weil ich nicht, wie man vielleicht denkt, das total gut kann und das beste Urvertrauen habe und jetzt allen erzählen will, komm, jetzt vertrau doch mal, das ist doch ganz einfach und ich sag dir mal, wie das geht, sondern weil ich den Struggle damit kenne, weil ich weiß, wie es ist, sich schwer zu tun mit Vertrauen. Ja, und habe jetzt inzwischen in vielen, vielen Jahren Begleitung von Führungskräften aller Art eben auch mitbekommen, wie schwer andere sich durchaus damit tun. Und wenn wir bei der Arbeit in Rollen sind, in denen wir Menschen begleiten, Menschen groß machen sollen und Menschen entwickeln wollen, dann können wir uns so ein Vertrauensproblem nicht leisten.
Du hast gerade davon gesprochen, dass, dass du Vertrauen sozusagen nicht einfach machen kannst, sondern hast so ein bisschen durchklingen lassen, dass man das auch lernen muss. Aber ich frage mich, kann man sowas wie Urvertrauen oder Vertrauen eigentlich lernen? Oder ist es etwas, was nicht so Mensch gegeben ist? Der eine vertraut halt ein bisschen später und die andere vielleicht ein bisschen früher?
Beides. Ja. Du kannst Urvertrauen nicht lernen, das würde ich nicht sagen. Sondern das ist der Teil, den wir ja mitbekommen. Ne? Also noch lange, bevor wir überhaupt beeinflussen können, was mit unserem Umfeld so los ist, innerhalb unseres ersten Lebensjahres bildet sich das Urvertrauen. Und das passiert vor allem auf der Grundlage dessen, was wir so mit unseren engsten Bezugspersonen erleben. Ne? Also wenn wir Liebe und Zuneigung erleben und wenn wir auch erleben, dass unser Tun einen Unterschied macht. Also ganz banales Beispiel, Baby schreit, weil hat Hunger. Die Eltern kommen, super, ne? Ich kann Einfluss nehmen auf mein Umfeld, das ist erstmal gut. Kommen die Eltern nicht, ist schlecht für die Selbstwirksamkeit, für das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und das wissen wir natürlich nicht bewusst, sondern das speichert sich ab in unserem Unterbewusstsein. Und von daher können wir dieses Original-Urvertrauen, das können wir nicht lernen. Das ist einfach da und es bleibt auch die Basis. Was wir aber lernen können, ist, wenn wir dann in einem Alter sind, in dem wir ja auch auf eine andere Bewusstseinsebene gehen können, nämlich so Metaebene, mal sich selbst zu reflektieren und das eigene Tun nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, dann können wir anfangen, an uns zu arbeiten und dann können wir das auch aufarbeiten, dieses innere Kind, das da vielleicht immer noch mit 6 Monaten liegt und schreit. Und dann können wir uns auch beweisen, dass das nicht mehr unsere Geschichte ist und unsere Geschichte auch eine andere sein kann. Aber dazu gehört eben auch, dass wir anfangen, uns eine andere Geschichte von uns zu erzählen. Und das entscheiden wir vor allem selbst. Und dann können wir lernen, zu vertrauen.
Okay, verstehe. Ich glaube, das hat gerade in den ersten Jahren sehr viele Nuancen, ne? Also wenn ich an meinen Sohn denke, der ist 2,5 und wenn der Vertrauen aufbaut, dass wenn er etwas nicht essen will, irgendwer was anderes kocht, dann ist es vielleicht, weißt du, die falsche Art, ne? Also wir versuchen ihn gerade dahin zu erziehen, dass er genau das essen soll und nicht immer irgendwie Fischstäbchen mit Kartoffelbrei bekommt. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Färbung dieses ganzen Themas. Ich habe nochmal zu den Grundlagen dieses Themas eine Frage. Letzte Woche habe ich mit Fried gesprochen von Dark Horse und da haben wir das Thema Taylorismus auch angeschnitten mit der These, dass wir in der modernen Arbeitswelt immer noch mit Organisationsstrukturen arbeiten, die über 100 Jahre alt sind. So, und in diesen Strukturen steht Kontrolle vor Vertrauen. Ist das so richtig?
Das ist total richtig, ja. Also ich würde sogar sagen, unsere Arbeitswelt besteht aus den Spielregeln des Misstrauens. Und genau das rührt aus dem Taylorismus. Wir brauchen für alles Nachweise, Belege, Rahmenvereinbarungen, Verträge, Prozesse. Alles muss geregelt sein. Und wir kommen auch immer noch aus dem Anspruch, dass wir einen Prozess schaffen und die Menschen haben sich diesem Prozess unterzuordnen. Ne? Damit wollen wir Komplexität reduzieren. Also im Prinzip finden wir in der Arbeitswelt ganz viel Misstrauen vor und das hat eine Funktion. Das passiert nicht einfach so, sondern wir wollen damit Komplexität reduzieren. Der Mensch mit all seinen Ecken und Kanten, der soll nicht so richtig stattfinden, sondern es soll in eine Form passen, damit natürlich auch, gerade wenn das Unternehmen groß ist, Dinge skaliert werden können und Prozesse laufen können. So. Und wir haben aber heute das Problem, dass das nicht mehr so richtig in unser Leben passt. Also, ne, früher war es so, das Leben muss in die Arbeit passen, heute soll das, soll die Arbeit eher ins Leben passen. Das heißt, da haben sich die Ansprüche einfach komplett verschoben. Und du hast es schön gesagt, unsere Strukturen sind schon über hunderte von Jahre alt, unsere Arbeitsgesetze leider auch. Das macht es schwer, an der einen oder anderen Stelle natürlich auch, oder es erleichtert die Argumentation vielleicht auch, dafür bei alten Prozessen zu bleiben. Aber wir müssten da ganz, ganz dringend mal drüber gehen. Und wir glauben oft mit Methoden oder Frameworks, wenn ich jetzt allein mal agiles Arbeiten nehme, glauben wir oft, dass das geht. Das heißt, wir legen oft Methoden über unsere alten Strukturen oder Frameworks. Aber das, was dem Ganzen zugrunde liegt, nämlich das alte Misstrauen, das sorgt eigentlich dafür, dass die besten Methoden nicht greifen können, weil eben die Grundvoraussetzung für beispielsweise agile Methoden immer Vertrauen ist. Aber das klammern wir oft aus.
Okay. Und also aus meiner Sicht ist es auch so, dass oft, wenn die Grundwerte und die Prinzipien der Zusammenarbeit noch nicht zu 100% klar sind, dann nutzt man agile Frameworks wie ein Scrum, wie ein OKR zum Beispiel, auch um gewisse Regeln zu schaffen, die dann dazu führen, dass Prinzipien und Werte ausgebildet werden. Ne? Also, und da vielleicht auch die Frage, glaubst du, wenn man eine Unternehmenskultur hat oder ein Unternehmenskonstrukt hat, was zu 100% diesen Werten folgt, also ne, Vertrauen, Mut, Commitment, Transparenz und allem, was dazugehört, glaubst du, dass es dann agile Frameworks braucht als Regelwerk?
Ich glaube, dass wir immer irgendwie Strukturen brauchen. Ob das jetzt das eine agile Framework ist oder nicht, da würde ich immer eher sagen, das entscheidet die Individualität der Organisation. Also ich bin immer gar nicht so der Fan davon, das dann so drüber zu legen. Aber ich glaube schon, dass Strukturen gut sind und gemeinsame Vereinbarungen und Spielregeln, die sind erstmal gut. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die mit sich verändern, ständig und kontinuierlich mit den Gegebenheiten. Und das ist das, was wir oft vergessen.
Ist denn das Thema Vertrauen, und das wäre eine andere These von mir, vor allem ein Problem im Management-Team, wo sich keiner was gönnt, weil alle irgendwie Alpha-Tiere sind? Also je höher man ins Management guckt, desto weniger wird vertraut?
Ich glaube auf jeden Fall von meiner Erfahrung her ist es so, dass je höher, das ist allein schon das, ne? Also je höher und je tiefer ist ja schon, da fängt es ja schon an eigentlich der Fehler, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen. Aber ich nehme das mal so auf, je höher wir in solchen Hierarchien aufsteigen, desto höher sind die Risiken.
das zu verlieren. Und deswegen ist unsere Anpassung an die Spielregeln steigt sozusagen bei den meisten Menschen proportional an zu ihrem Rang in der Hierarchie, weil sie immer mehr sich aneignen, das auch nicht wieder verlieren zu wollen. Ne? Also die Angst vor Degradierung, vor Bestrafung ist höher, weil das Risiko höher ist. Vielleicht kennen auch alle, die jetzt zuhören, auch Geschichten, wo Führungskräfte ja dann irgendwann keine Führungskräfte mehr waren. Ne? Und was das macht in der Organisation, mit der Reputation, mit dem Ruf, und dass das eigentlich ein Stigma ist, das es nicht geben dürfte. Aber das gibt es. Und wenn Menschen Angst haben vor dieser Degradierung und Bestrafung, und das müssen sie wahrscheinlich dann auch in diesem Rang, also es heißt ja auch oft, naja, bei uns wird niemand entlassen, außer die aus dem Management, dann habe ich natürlich auch wieder gute Gründe als Mensch in so einer Situation, mich für Misstrauen zu entscheiden, mich abzusichern an allen Ecken und Enden und meinem Team nicht zu vertrauen, sondern lieber zu sagen, ich gucke auf alles selber drauf. Das heißt, erstmal liegen gute Gründe dem zugrunde, aber da merkt man eben auch, dass das System als solches irgendwie nicht so richtig funktioniert.
Okay, verstehe. Ich frage mich, ob Selbstvertrauen, wenn wir jetzt mal auf das Individuum schauen, ob Selbstvertrauen eine wichtige Basis ist, die man braucht, um das Vertrauen gegenüber anderen aufzubauen zu können. Wie viel Selbstvertrauen braucht denn eine Vertrauenskultur in einem Unternehmen?
Das ist eine super komplexe Frage, weil es schon so ist, dass Vertrauen auch bei uns selbst anfängt. Und es gibt ganz oft diesen Spruch, dass Vertrauen, dass wir nur anderen vertrauen können, wenn wir Selbstvertrauen haben. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen differenzieren. Denn es kann durchaus sein, dass ich meine Themen auch mit meinem Selbstvertrauen habe. Das heißt ja nicht, du hast kein Selbstvertrauen und du hast Selbstvertrauen und du wieder nicht und du wieder doch, sondern dazwischen liegt ja ganz viel. Ja. Das heißt, ich kann durchaus Themen haben in meinem Selbstvertrauen, aber trotzdem kann ich anderen vertrauen, weil ich einfach um meine Themen weiß. Ich nehme mal mich als Beispiel, ich habe ein ausgeprägtes Imposter. Also ich habe durchaus nicht so ein großes Selbstvertrauen, wie die meisten denken. Und trotzdem sitze ich hier und mache jetzt einen Podcast mit dir oder halte irgendwie Vorträge oder habe jetzt ein Buch geschrieben. Und das heißt nicht, dass mir das immer leicht fällt, aber ich mache es trotzdem. Und ich habe meine Themen mit Vertrauen, aber ich habe inzwischen gelernt, anderen total gut zu vertrauen. Und deswegen gibt es so viele Graustufen dazwischen. Ich glaube, je besser wir sind in der ernst gemeinten und kontinuierlichen Arbeit an uns selbst, je besser wir sind in der ernst gemeinten und kontinuierlichen Arbeit mit uns selbst, desto besser können wir auch trotz unserer eigenen Themen und Hürden anderen vertrauen.
Okay. Ist es denn so, also ich bin jetzt vom Individuum gekommen, vom Selbstvertrauen. Wir haben über das Thema Vertrauen im Unternehmen gesprochen. Kann ich mir das so vorstellen, dass es wie das es OKR gibt und Scrum und Kanban, gibt es ja auch dann irgendwie übergeordnete Geschichten. Man spricht von der Business-Agilität, also von einem ganzen Unternehmen, was sozusagen agil ist, was vielleicht gar nicht mehr auf eigene Frameworks, einzelne Frameworks zurückzuführen ist. Gibt es denn auch, also ist Vertrauenskultur, was ein Unternehmen überspannt sozusagen, auch sozusagen die oberste Ausbaustufe von Vertrauen?
Ja, so gesehen kann man das, glaube ich, so sagen. Also es gibt genau das Selbstvertrauen, es gibt das Vertrauen zwischen zwei Individuen, dann gibt es die psychologische Sicherheit in einem Teamkontext und dann gibt es das organisationale Vertrauen. Und das ist so ein bisschen, um das mal greifbarer zu machen, ist auch ein Grund tatsächlich, warum ich das Buch geschrieben habe. Wir schreiben im Moment Vertrauen gerne auf so Werteposter, nachdem wir ausschweifende Werte-Workshops gemacht haben. Und dann sagen wir so, jetzt ist die Sache klar, wir vertrauen uns jetzt alle. Aber Vertrauen, es hat sowas wie Wertschätzung. Das sind so Worte, die schnell zu generischen Buzzwords werden, weil eigentlich dann doch niemand weiß, was das jetzt so genau heißt. Ne? Also Vertrauen heißt für mich auch wieder was anderes als für dich, glaube ich, und für alle, die jetzt hier auch zuhören. Und es ist so wichtig, das mal tiefer zu legen und mal konkret zu machen, was meinen wir denn damit eigentlich? Und deswegen gehe ich bei Werten immer gern auf Verhaltensebene, also an konkretem Verhalten festzumachen, was bedeutet das jetzt eigentlich hier wirklich für uns? Und beim organisationalen Vertrauen ist es deswegen auch im Buch so, dass wir das an sehr vielen unterschiedlichen Beispielen festgemacht haben, was das eigentlich bedeutet, weil es so schwer greifbar ist. Aber das hat was mit Kommunikation zu tun, mit Transparenz bis hin zu Vereinbarkeit und Unterstützung. Also was erlebe ich als Mensch, wenn ich an meinen Arbeitgeber denke, wenn ich im Unternehmen bin und arbeite, wie fühle ich mich? Fühle ich mich dann sicher? Habe ich das Gefühl, ich kann Kritik äußern? Habe ich das Gefühl, ich kann ja Status und Macht hinterfragen und alte Gewohnheitsrechte und Neues vorschlagen? Oder passe ich mich eher an, weil ich das Gefühl habe, das ist besser für mich und ich sollte hier nicht auffallen? Ne? Bin ich eher professionell, also angepasst im Business-Kontext, so wie man das von mir erwartet? Oder traue ich mich wirklich, ich selbst zu sein? Und das ist das, was so um uns herum wabert, diese organisationale Vertrauenskultur, die einen Riesenunterschied macht, auch in der emotionalen Bindung.
Ich denke, dann bleiben wir bei dem Gleichen, nämlich dieses Greifbarmachen. Denn du hast ja in deinem Buch, Trust Me, hast du 7 Dimensionen sozusagen aufgemacht, die für eine Vertrauenskultur entscheidend sind. Übrigens, ich finde dieses Buch und die ganzen Illustrationen, die du da drin hast, sehr, sehr ansprechend. Und eine Illustration sind ja eben diese 7 Werte. Warum gerade diese 7? Ich lese mal kurz vor. Das sind Reflexion, Unterstützung, Sinn, Termintreue, Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Transparenz. Finde ich alle 7 sehr, sehr valide, aber auf einer unterschiedlichen Ebene, in einer unterschiedlichen Dimension. Aber genau, warum diese 7?
Das sind zum großen Teil die Learnings aus den 15 Jahren, in denen ich jetzt ja Organisationen, Teams und Führungskräfte begleitet habe, dass wenn du in die Tiefe gehst und analysierst, was ist eigentlich so der Grund für Misstrauen, also die Gründe für Misstrauen. Manchmal ist es einfacher, statt zu ergründen, was brauchen wir, damit wir uns vertrauen können, ist es oft einfacher zu gucken, was erzeugt eigentlich Misstrauen. Also was sind unsere Gründe dafür, dass wir uns misstrauen? Und oft liegen oder meistens liegen die eben irgendwo in diesen Dimensionen. Ich fange mal an mit Transparenz. Mhm. Intransparenz erzeugt Misstrauen. Das kennen wir sicher alle, ob es jetzt der echte Flur oder der virtuelle Flur ist. Wenn Intransparenz herrscht, entsteht Flurfunk. Und wir fangen an, uns unsere eigenen Geschichten zu erfinden und wir haben das Bedürfnis, uns auszutauschen, wenn wir das Gefühl haben, irgendwas ist da los, aber wir wissen nicht Bescheid. Und trotzdem ist es heutzutage noch so, dass die meisten Unternehmen sich immer dafür entscheiden, nicht die volle Transparenz zu zeigen. Es gibt wirklich nur wenige Unternehmen, die radikal transparent kommunizieren. Interessanterweise gehen wir immer noch davon aus, dass mündige Menschen im Arbeitskontext nicht in der Lage sind, mit schlechten Nachrichten umzugehen, was sie ja in ihrem privaten Leben jeden Tag tun. Und das hat schon auch was von einer Übergriffigkeit, dass ich entscheide, was meine Leute abkönnen oder nicht. Und das hat auch noch dieses alte Bild von der Führungskraft, die die Last der Welt auf ihren Schultern tragen muss. Mhm. Und häufig erzeugen diese Dinge dann Misstrauen, genauso wie fehlende Selbstreflexion, also das Thema Reflexion, fehlende aber Retros im Team.
Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Transparenz. Also wir hatten tatsächlich in der Vergangenheit oft das Thema in Richtung, wie transparent machen wir Gehälter? Ne? Mhm. Oder wie transparent machen wir unsere finanzielle Situation des Unternehmens? Ne? Also sollen wir hingehen und sagen, jeden Montagmorgen, das ist der aktuelle Kontostand. Wir hatten oder haben gerade ein Thema mit dem Finanzamt, dass wir unsere Steuern zahlen müssen und deswegen seit einiger Zeit auf die Sparbremse treten sozusagen. Ne? Also sollen wir hingehen und sagen, okay, in jedem Montagmorgen-Meeting sagen wir, das müssen wir zahlen, so viel haben wir aktuell, so viel brauchen wir noch. Oder sollen wir einfach nur in regelmäßigen Abständen ein Update geben? Denn wir hatten vor einiger Zeit einen Berater, der gleichzeitig auch ein Freund des Unternehmens ist und war. Und der sagt, aus seiner Position, der war lange in der Zeit in der Position des Account Managers, und er hat festgestellt, dass wenn man zu transparent ist, dass die Leute dann Panik bekommen, einfach dadurch, dass es nicht ihr Metier ist. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, uns fehlen 100.000 Euro. So, und einige Leute können das nicht ins Verhältnis setzen und sind deswegen unnötig in Panik versetzt. So, ne? Und vielleicht noch damit zusammenhängt, ne? Also wenn wir jetzt von jetzt auf gleich oder wenn irgendein Unternehmen von jetzt auf gleich sagt, okay, wir machen jetzt die Gehälter transparent, naja, da werden auf jeden Fall sehr viele Leute frustriert sein und es wird auch auf jeden Fall auch dazu führen, dass es irgendwie teuer fürs Unternehmen ist, weil man dann erstmal, natürlich macht man bei niemandem das Gehalt ein Stückchen runter, sondern setzt das eher irgendwie gleich. Wie denkst du darüber?
Ja, also jede dieser sieben Dimensionen ist ein riesiges Thema für sich. Wenn ich jetzt auf deine Frage antworte, dann würde ich erstmal sagen, du kannst natürlich Menschen auch überfrachten mit Informationen. Und wir haben ja alle schon das Problem, dass wir irgendwie überfrachtet werden von Informationen. Deswegen gehören zwei Sachen zur Transparenz dazu. Die Zugänglichkeit zu Informationen, aber nicht das aufgedrückt bekommen natürlich, ne, sondern einfach die Zugänglichkeit zu Informationen und dann auch gute Informationsflüsse. Also Informationsmanagement gehört auch zur Transparenz. Denn es kann Intransparenz auch entstehen, wenn zwar alles da ist, aber nichts zu finden. Vielleicht das mal so zur Einordnung. Heißt jetzt auf deine Frage bezogen, ob man jetzt die Gehälter transparent macht, ist eine grundlegende Entscheidung. Dazu habe ich natürlich eine persönliche Meinung, aber auch das hängt wieder total davon ab, was mit dem Unternehmen los ist. Ist das eine gute Entscheidung oder nicht? Denn wir haben ja schon die Situation, dass die Gehälter nicht transparent sind, so historisch bedingt auch. Aber generell kann man jetzt sagen, in deinem Beispiel müsstet ihr jetzt nicht jeden Tag melden, was machen die Zahlen, sondern immer dann, wenn es wichtig ist. Für den Arbeitskontext, für die Zielerreichung und für das tägliche Doing, für die Menschen. Dann, Simon Sinek hat, glaube ich, mal gesagt, für die Entscheidungsfindung. Ne? Also alle Informationen, die für die Entscheidungsfindung der Organisation und von Führungskräften wichtig sind, die sind auch für die Mitarbeitenden wichtig. Danach kann man sich super gut orientieren und sagen, ja genau, das müssen wir offenlegen. Und das passiert oft nicht, sondern oft werden auch unschöne Geschichten, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, wird trotzdem oft als Heldengeschichte verpackt, damit es irgendwie am Ende noch positiv klingt. Und ich glaube, das brauchen wir einfach nicht, weil am Ende die Menschen sowieso merken, dass das wahrscheinlich irgendwie nicht echt ist. Und dann verbindet eine schlechte Nachricht mehr als so eine positiv weichgewaschene Heldengeschichte.
Ja. Okay, dann alles richtig gemacht. Danke. Puh. Okay.
Sehr gut.
Also genau, Transparenz. Ich glaube auch Transparenz, als ich dein Buch gelesen habe, und ich habe es leider nicht ganz gelesen, ich schaffe das oft nicht, aber Transparenz war aus meiner Sicht so auch das längste Kapitel mit. Kann das sein oder ist es nur für mir irgendwie ein Gefühl?
Nee, das kann schon sein, ja.
Weil also ich empfinde das auch als extrem wichtig. Und vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe in Scrum-Trainings früher immer ganz oft so ein bisschen die philosophische Geschichte erzählt, dass aus meiner Sicht sowas wie ein Daily-Meeting, sowas wie eine Retrospektive oder sowas wie ein Review, wo die Kunden dann noch kommen oder in der falschen Kultur sorgt das nicht für Transparenz, sondern ist eine Kontrollmöglichkeit. Und so gesehen ist eine Kontrollmöglichkeit und eine Transparenz eigentlich das Gleiche, eben nur aus einem anderen Blickwinkel. In einer eher tradierten Unternehmenskultur ist das eben Kontrolle und in einer, wo die Werte stimmen, wo das in Richtung New Work geht, ist es halt Transparenz. Also gibt es ja an vieler Stelle schon, wird nur falsch interpretiert.
Ja, und ich würde sagen, Kontrolle ist eher Transparenz, nur in Richtung vom Team zur Führungskraft. Und echte Transparenz ist eine, andersrum. Also ist zweigleisig, ne? Ja. Also nicht nur eine Einbahnstraße.
Ja, stark. Okay. Reflexion.
Reflexion.
da waren wir. Ja. Zweiter Wert aus dem Trust Me-Modell.
Ja, genau. Ja, weil du ja gefragt hattest, warum gerade die? Und ich belasse es mal bei dem zweiten Beispiel dann auch, aber auch fehlende Reflexion führt zu Misstrauen, um nochmal den Strang von eben aufzumachen. Ne? Also was sind Gründe für Misstrauen und was verhindert Vertrauen? Wenn wir die Fähigkeit nicht haben, uns zu reflektieren und über das zu sprechen, was war, dann können wir uns auch nicht weiterentwickeln und fortbewegen. Und das ist natürlich ein riesiger Grund für Misstrauen. Ne? Also wenn du meine Führungskraft wärst oder mein Teamkollege und ich würde dir grundsätzlich schon nicht zutrauen, dass du aus deinen Fehlern lernen kannst, dass du dich reflektieren kannst und dass es besser geht, dann kann ich dir auch nicht vertrauen. Und von daher ist es die Grundvoraussetzung für Vertrauen und vielleicht sogar eine der wichtigsten Dimensionen, dass wir das reflektieren, was ist, damit wir überhaupt rausfinden, wo wir Handlungsfelder haben.
Ich würde ganz gerne nochmal auf den Kontext dieses Tages kommen, nämlich das OKR Open. Wie sehr ist denn Vertrauen eine Grundlage für agil arbeitende Organisationen, also zum Beispiel mit OKR? Wir haben da schon mal ein bisschen was drüber gesprochen, aber ist es nicht wirklich die allerwichtigste Sache für agil arbeitende Unternehmen?
Ja, genau. Ich habe es ja eben eigentlich schon gesagt. Vertrauen ist tatsächlich die Grundvoraussetzung für agile Methoden Das ist einfach mitgedacht in den Methoden. Deswegen funktionieren sie auch dort nicht, wo alles zwar nach Bilderbuch umgesetzt wird, aber Vertrauen fehlt. Und das sind dann meistens auch die Unternehmen, die sagen, Agilität haben wir ausprobiert, das hat ja irgendwie alles nicht funktioniert. Genau, also es ist die Grundvoraussetzung, wirklich ernst und ehrlich den Menschen zu vertrauen und ihnen etwas zuzutrauen.
Wie wichtig ist denn Vertrauen in hybriden Teams? Ist es da mehr, weniger oder gleich wichtig? Weil ich kann mir vorstellen, dadurch, dass man sich ja vor allen Dingen dann irgendwie in Meeting-Kontexten sieht und diese auf dem Flur mal irgendwie oder bei einer Tasse Kaffee mal Hallo sagen oder mal irgendwie ein bisschen was austauschen, da geht ja unheimlich viel verloren. Also wie steht es da um Vertrauen?
Also ich würde immer sagen, wir brauchen gleich viel Vertrauen, egal in welchen Kontexten wir arbeiten, ob das remote ist, hybrid oder in Präsenz. Aber wenn wir verteilt arbeiten, dann werden die Defizite und die Dysfunktion leichter sichtbar, würde ich immer sagen. Also das, was sowieso vielleicht schon nicht funktioniert, wird leichter sichtbar, wenn wir die Möglichkeit haben, uns rauszuziehen. Und die Möglichkeit, uns rauszuziehen, haben wir natürlich dann eher in einem Remote-Meeting, in dem ich vielleicht parallel noch chatten kann oder mal kurz irgendwie, ja, weiß ich nicht, mich irgendwie ablenken lasse. In vielen Organisationen ist es ja noch nicht mal selbstverständlich, dass die Kamera angemacht wird. Und deswegen würde ich aber nicht sagen, dass das mehr oder weniger Vertrauen braucht, sondern wir brauchen immer 100% Vertrauen. Mhm. Aber die Dysfunktion, die wir haben im Team und in der Organisation, die fehlende Motivation, das fehlende Commitment, das wird eher sichtbar, wenn wir nicht alle in einem Raum sind. Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, warum leider viele Organisationen sich immer wieder hinreißen lassen, die Menschen wieder zurückzubeordern, weil sie glauben, dass dann alles besser ist. Aber das ist ein Trugschluss. Es ist nicht besser, es ist nur nicht mehr so leicht zu erkennen.
Okay, ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie schafft man es denn, Vertrauen herzustellen in Organisationen, die vielleicht nicht 100% Vertrauen irgendwie schon drin hat? Gibt es da irgendwie Hacks? Gibt es Wege? Ist es ein langwieriger Prozess von vielen, vielen Workshops und Trainings? Was kannst du dazu sagen?
Ja, also es ist nicht mit einem Workshop gemacht, das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist tatsächlich ein langwieriger Prozess. Ich würde sogar sagen, es ist wie der Weg zu New Work nie abgeschlossen, weil auch da und auch wie der Weg zu einem gut performenden Team nie abgeschlossen ist, sondern du musst immer an dir arbeiten, du musst dich immer weiterentwickeln und es passieren stetig neue Dinge. Deswegen müssen wir auch stetig daran arbeiten, wie ist eigentlich unsere Vertrauenssituation ineinander, ne? Also Menschen kommen, Menschen gehen, Herausforderungen verändern sich und so weiter. Und ja, also wenn man nach dem Buch geht, dann sind es eben genau diese Dimensionen, die wir auch nutzen können wie ein Kompass, um immer mal wieder zu analysieren, wie steht es denn eigentlich hier um unsere Transparenz? Ich bleibe nochmal bei dem Beispiel Reflexion, weil es wirklich so wichtig ist und gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Unternehmen es nicht priorisieren, und auch Teams es nicht priorisieren, kontinuierlich ihre Arbeit zu reflektieren, mit Retrospektiven beispielsweise, die ich wirklich jedem Team empfehle, egal ob sie agil arbeiten oder nicht, ist völlig egal. Jedes Team braucht diesen Raum, um sich zu reflektieren und an den Beziehungen zu arbeiten und das wirklich in sehr regelmäßigen Abständen. Dann gibt es Vertrauensprobleme, wenn das nicht da ist. Wir brauchen Routinen und Zeit und Raum und viele Unternehmen haben noch nicht verstanden, dass die Beziehungsarbeit zur Arbeit gehört, dass das ein Teil der Arbeit ist, ein Teil der ja auch Performance-Kultur ist, wenn wir Performance jetzt mal positiv rahmen, ne, und nicht im negativen Leistungsanspruch. Und trotzdem ist die Realität so, dass die meisten Unternehmen, mit denen ich spreche und arbeite, dass es allein da schon anfängt. Wenn ich dann frage, wann nehmt ihr euch denn im Management mal Zeit, um gemeinsam zu reflektieren? Wann nehmen eure Teams sich Zeit? Dann gibt es das entweder gar nicht oder es gibt es zwar auf dem Papier, aber es fällt sofort hinten über, wenn mal Druck ist, wenn mal Stress ist, wenn irgendwas Ungeplantes passiert. Und das Problem ist, es passiert ja ständig was Ungeplantes. Ne? Das ist wie mein eigener Sport. Wenn ich meinen eigenen Sport depriorisiere, sobald ich mal aus dem Lot bin, dann kann ich eigentlich nie Sport machen. Aber der Klassiker. Sport bringt mich ja ins Lot. Ja. So, das ist genau dieser Zusammenhang, den viele nicht verstehen. Das heißt, wenn es im Team richtig stressig ist, ne, wenn du es eilig hast, geh langsam, gerade dann müsstest du eigentlich mal innehalten und mal reflektieren und gucken, oh Moment, okay, neue Rahmenbedingungen, was können wir jetzt besser machen, ne? Wie wollen wir vorgehen? Und von daher ist das ein relativ einfaches Mittel, um wirklich was zu tun für die Vertrauenskultur. Weil alles andere entsteht ja schon durch die Retros, ne? Also dann kann man über Transparenz sprechen, dann kann man darüber sprechen, über die Sinnhaftigkeit der Prozesse, die man miteinander so arbeitet. Dann kann man darüber sprechen, über die Ehrlichkeit im Team und Co. Aber ich würde immer sagen, da fängt es schon an. Und was auch immer gerne passiert ist, wenn ich dann frage, warum macht ihr keine Retros? Ja, es gibt ja keine Themen, wir verstehen uns alle so gut. Mhm. Zweiter Grund, warum sofort die gesamte Reflexion hinten überfällt. Und da würde ich auch immer sagen, Vorsicht, ganz gefährlich, weil natürlich sagen alle, ja, ist alles gut. Und niemand würde ja dann auch sagen, nee, also Moment, ich bräuchte jetzt eine Retro, um dann der Buhmann oder die Buhfrau zu sein, die dafür sorgt, dass jetzt alle sich hinsetzen müssen und nachsitzen müssen, so ungefähr. Ja. Aber auf so ein, und da fängt Vertrauen schon an, auf ein Format wie die Retrospektive muss ich mich verlassen können. Und Verlässlichkeit ist auch ein Schlüssel zu Vertrauen. Und wenn das ständig wegfällt und ich meine Themen nicht platzieren kann, und mich dann vielleicht auch nicht traue zu sagen, ich brauche jetzt aber mal eine Retro, dann sieht es schon echt schlecht aus mit dem Vertrauen.
Wir haben bei uns, bei Hello Agile und Hello Design, haben wir eine monatliche Retrospektive gehabt, die dann immer so klassischerweise, wie das auch im Scrum-Umfeld ist, ne, 90 Minuten, 2 Stunden geht. Und haben dann gemerkt, dass wir aber viel zu wenig Sachen dann wirklich in Gang bekommen. Wir schaffen es immer dann, darüber zu sprechen, aber uns reicht, ne, wir sind ein bisschen aktionistisch geprägt vielleicht. Wir brauchen dann auch immer so irgendwie, okay, und was machen wir jetzt konkret? Was haben wir jetzt geändert? Yeah. So, ne? Und deswegen haben wir irgendwann eingeführt, Teamtage zu machen. Und also ein Teamtag klingt zwar nach irgendwie Spaß, aber ist in Wirklichkeit eine Retrospektive, die extern moderiert wird und den ganzen Tag geht.
Yeah.
Und das machen wir einmal, ich glaube, einmal im halben Jahr oder einmal im Quartal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber 4 Stück, sagt die Johanna gerade in die Kamera. Also 4 Stück im Jahr nehmen wir uns dann Zeit und wir merken, wie uns das unheimlich weiterbringt. Das ist zwar jedes Mal sehr anstrengend und da geht es auch dann wirklich ums Eingemachte, ne? Und da wird es auch emotional, aber danach sind dann halt einfach Dinge auch gelöst und wir kommen bei Themen wirklich weiter. Also deswegen will ich da einen ganz, ganz fetten Strich drunter machen unter das Thema Retrospektive und kann das nur unterstützen. Ich würde
Und es ist auch nochmal wichtig, was du sagst, nochmal als Ergänzung. Wenn ich Retrospektiven moderiere, dann binden die immer ab mit konkreten Vereinbarungen. Also dann das Ende muss immer sein, wir wissen, was wir jetzt tun. Ne? Ja. Also und dann muss man eben auch gucken, wie lange dauert unsere Retrospektive. Dann reichen 90 Minuten vielleicht nicht, sondern dann braucht es einfach länger, um diesen Teil noch zu haben, weil der gibt dann wieder Orientierung und das ist wieder wichtig für Vertrauen in die Retrospektive, dass die auch wirklich was bringt.
Absolut. Bevor wir jetzt gleich öffnen für die Fragen aus dem Publikum, möchte ich einmal noch meine Lieblingsfrage stellen, nämlich glaubst du, es kann eine Welt geben, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Absolut, ja. Sonst würde ich meinen Job ja nicht machen. Also mein Credo ist ja auch, damit Arbeit zu etwas wird, was unser Leben bereichert. Und da glaube ich auch wirklich dran und ich erlebe das auch. Es war so schön, ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen von über LinkedIn von jemandem, der mir folgt und der 58 wird und der mir geschrieben hat, er liest meine Beiträge und hat irgendwann einfach gemerkt, dass er so ein Thema hatte bei der Arbeit und er hat jetzt irgendwie alles in Bewegung gesetzt und hätte jetzt Bewerbungsgespräche. Und ein paar Tage später, ich habe dann Daumen gedrückt und so weiter und ein paar Tage später hat er sich tatsächlich gemeldet und gesagt, ich habe einen neuen Job ab Januar und ich bin so froh. Und das hat mich emotional total berührt, weil das zeigt, dass wir das in jedem Alter können, wenn wir selber für uns einstehen. Und wir sind aber historisch bedingt in der Arbeitswelt so trainiert worden, dass wir nicht für uns einstehen sollen, sondern, ich sage das jetzt mal ganz böse, ne? Wir sollen nicht für uns einstehen, das passiert in der Schule schon, wir sollen funktionieren und wir sollen uns anpassen und wir sollen systemkonform sein. Deswegen ist auch allein das Wort Professionalität nichts weiter als ein Synonym für Systemkonformität.
Oh, stark.
Wir sollen in diesen Rahmen passen und das meinte ich so eingangs auch. Ne? Heute wollen wir aber gar nicht mehr in den Rahmen passen, sondern wir wollen, dass es keinen Rahmen mehr gibt, sondern ein flexibles, ich weiß auch nicht, Gummiband oder so. Ne? Also irgendwas, was eben zu unserem Leben passt. Und deswegen würde ich immer sagen, ja, das geht auf jeden Fall. wenn wir uns trauen, für uns einzustehen und uns mal befreien von diesen limitierenden Glaubenssätzen wie ich muss funktionieren oder ich muss professionell sein oder ich darf jetzt nicht das sagen, was ich am liebsten sagen würde.
Stark. Eigentlich ein tolles Schlusswort. Aber bevor wir zum Schluss kommen, möchten wir natürlich auch nochmal die Bühne öffnen und Fragen nach Fragen. Johanna, hast du ein paar Fragen parat?
Genau, ich wollte gerade sagen, persönlich habe ich ganz viele Fragen, aber ich nehme lieb und gern die aus dem Publikum. Denn wir haben hier einmal die Frage von Daniel an Karin. Siehst du Misstrauen per se denn als negativ an? Weil die Tatsache, dass es ein beobachtbares Verhalten gibt, das Menschen eben in bestimmten Situationen zeigen, deutet doch eigentlich darauf hin, dass Misstrauen auch eine Funktion erfüllt, oder?
Ja, Misstrauen erfüllt unbedingt eine Funktion. Das meinte ich auch vorhin, als ich gesagt habe, es gibt immer gute Gründe für Misstrauen. Und manchmal im Leben merken wir ja auch, dass es durchaus auch berechtigt ist, Menschen zu misstrauen, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt auch Menschen, die uns enttäuschen, die unser Vertrauen missbrauchen. Auch das wird es immer geben. Deswegen finde ich auch zur generellen Vertrauenskompetenz gehört es auch immer mit Misstrauen umzugehen. Aber es gehört eben dazu, das eine vom anderen trennen zu können. Also nur weil mich jemand hintergeht, nicht gleich alle Menschen anzuzweifeln. Und das ist etwas, was uns im Arbeitskontext nicht so gut gelingt, sondern wenn uns im Arbeitskontext jemand hintergeht oder wir einfach kein Vertrauen haben, dann haben wir schnell kein Vertrauen in alle. Ich lege das jetzt mal wieder so über das Thema Return-to-Office-Debatte. Warum passiert das gerade? Weil wir wahrscheinlich an irgendeiner Stelle keine guten Erfahrungen machen. Viele erzählen mir das auch, dass sie in irgendeiner Konstellation mit irgendeinem Mitarbeitenden vielleicht keine guten Erfahrungen gemacht haben. Und dann heißt es für alle neue Regel, es wird irgendeine Quote eingeführt oder alle müssen jetzt zurück ins Büro. Das heißt, wir bestrafen oft die Masse für Dinge, die Einzelne tun. So. Und ich glaube, das ist immer wichtig. Also ja, Misstrauen hat eine Funktion, es hat auch eine schützende Funktion, aber wir müssen immer genau hingucken, ist das Misstrauen, was ich jetzt gerade an den Tag lege, eher mein Film, der hier gerade abläuft, resultierend aus meiner Sozialisation und meinem inneren Kind und dem, was ich so mitbekommen habe im Leben, und das ist gar nicht das, was in echt abläuft, also meine Wirklichkeit, oder habe ich wirklich begründete Gründe, zu misstrauen. So, also ja. Das eine vom anderen trennen, und da gehört natürlich wieder viel Reflexion zu.
Ja, absolut. Und das, ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Hinleitung auf die nächste Frage, weil die ist von Anne: Wie baue ich eigentlich eine Vertrauenskultur auf und was sind denn die ersten Schritte und größten Hebel? Und oh, Entschuldigung. Und da wird wahrscheinlich dann auch eben diese Reflexionsgabe, von der du eben geredet hast, wahrscheinlich auch ziemlich gut mit reinzählen, oder?
Ja, genau. Also wie gesagt, ich glaube, ein echter, pragmatischer und handfester Schritt anzufangen in einer Organisation ist es, regelmäßig zu reflektieren. Und dann auch nicht nur die Teams, sondern vor allem auch im Management und Führungskräfte mit den Teams. Und oft, wie gesagt, mache ich die Erfahrung, dass vieles dann nachzieht. In der Reflexion bespreche ich nämlich alle anderen Themen. Also ich glaube, das ist ein guter erster Schritt. Und der zweite Schritt kann wirklich auch sein, sich zu überlegen, weil das in der Regel einfacher ist, das hatte ich vorhin gesagt, was sind denn hier eigentlich gute Gründe für Misstrauen? Also was haben die Menschen hier eigentlich für gute Gründe, uns zu misstrauen in der Organisation? Wo sind wir nicht zuverlässig? Wo sorgen wir für Widersprüchlichkeiten? Zum Beispiel, wenn Ziele, ne, konträr laufen, es gibt Zielkonflikte. Oder wenn Führungskräfte nicht integer handeln, also andere Dinge sagen, als sie tun und so weiter. Und so kann ich ganz gut analysieren, wo ich vielleicht als erstes anfangen muss.
Ja, und genau, ich habe noch eine Frage, die tatsächlich auch den Kontext deines Buches betrifft, weil es gibt hier noch eine persönliche Frage, Karin, die würde ich dir dann einfach gleich weitergeben, aber die tatsächlich Frage, die noch mit dem Trust zu tun hat, war von Stefan. Was hast du denn gemacht, wenn du im beruflichen Kontext bemerkt hast, dass du Personen mit Vertrauen auch überforderst?
Dass ich Personen mit Vertrauen überfordere, Das ist spannend, ja. Ich muss mich gerade fragen, was das bedeutet. Also ihm zu viel zuzutrauen. Was würde das? Das wäre jetzt die Rückfrage vielleicht nochmal an die Person, die Frage gestellt hat, was genau damit gemeint ist. Ne? Also das kann ja unterschiedliche Ausprägungen haben. Vielleicht, weil ich so sehr vertraut habe, dass ich mich total geöffnet habe und verletzlich zeige und das überfordert. Oder weil ich anderen zu viel zutraue. Das würde mich jetzt sehr interessieren, ja, was damit gemeint ist.
Genau. Ja, ich habe die Frage gestellt, das mit der mit der Verantwortung zum Beispiel, oder ist es für die Person einfach schwer, sich zu öffnen. Aber es ist jetzt im beruflichen Kontext, es gab das Seminar und alle, es gibt einen Teil, da ist, denen fällt es halt leicht und du willst ja das ganze Team mitnehmen.
Ja.
Also musst du ja unterschiedlich reagieren und das halt in dem Fall dann, hattest du sowas schon mal oder?
Ja, tatsächlich, das ist eine super Frage, vielen Dank. Ich habe es oft auch, dass Führungskräfte mir beispielsweise berichten, dass sie jetzt mal den Hebel umgelegt haben und jetzt haben sie sich ganz verletzlich gezeigt und sich anvertraut und dann haben sie ihre Leute überfordert. Also haben sie auch wirklich die Rückmeldung bekommen, nee, Moment, damit kann ich und will ich jetzt eigentlich auch gar nicht umgehen. Und ich glaube, das ist deswegen total gut, dass du fragst und wichtig, dass wir A, Vertrauen nicht auferlegen können. Also wir können nicht sagen, so ab morgen, ne, haben wir hier uns alle alles zu erzählen. Und habe ich tatsächlich mal erlebt, eine Führungskraft, die das gefordert hat, also gesagt hat, so ab morgen vertraut ihr mir jetzt mal alle und erzählt mir, was bei euch los ist. Und genau die war aber dafür bekannt, eben durchaus auch mit Bestrafung und Belohnung zu agieren. Ne? Und so entsteht dann Widerspruch und das macht eher misstrauisch. Also genau das Gegenteil eigentlich erreicht. Und deswegen glaube ich immer, dass es wichtig ist, auch nochmal zu betonen, dass das echt ein Prozess ist. Also Nora Dietrich, die war ja vor kurzem auch in dem Podcast, die spricht dann immer von selektiver Verletzlichkeit. Das heißt, mal sich vorzutasten und mal anzufangen, aber vielleicht nicht gleich den ganzen Eimer auszukippen, sondern miteinander diesen Weg zu gehen. Ne? Also ich glaube, Vertrauen hat auch ganz viel mit emotionaler Intelligenz zu tun. Also so ein bisschen zu gucken, was ist bei mir, was ist bei meinem Gegenüber an Emotionen und sich reinzufühlen und dadurch auch mal wahrzunehmen, wie viel erträgt denn die Beziehung jetzt auch gerade? Also wie tragfähig ist diese Beziehung? Und das kann dann ja miteinander sich entwickeln und wachsen. Mhm.
Ich würde sagen, aufgrund der Zeit würde ich jetzt nochmal übernehmen und nochmal eine Frage stellen, nämlich, liebe Karin, wie kommt man mit dir denn eigentlich in Verbindung, wenn man das möchte und mehr über Vertrauen wissen möchte, wenn man vielleicht ein Coaching, ein Training oder ein Format von dir in Anspruch nehmen möchte?
Ja, also gerne einfach über LinkedIn melden, da bin ich ja sehr aktiv. Oder über die Website, also ich habe eine Website, dann auch gerne einfach mir eine Mail schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall.
Und ich habe mich sehr gefreut, dass du dich auf dieses, ja, man könnte sagen, fast Experiment eingelassen hast, diesen Live-Podcast. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich und ich hoffe auch alle anderen, die jetzt hier live dabei waren, hatten viel Spaß, aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Ich würde sagen, wir sehen uns, beziehungsweise nicht sehen, sondern hören uns in 2 Wochen wieder zur nächsten Folge von Unboxing New Work und bis dahin wünsche ich den Leuten, die hier zuhören, viel Spaß und eine schöne Zeit und vor allen Dingen jetzt viel Spaß noch im weiteren Verlauf der OKR Open 2023. Bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.